Liebe Freunde, unser Thema ist das 17. Kapitel der Apokalypse. Es ist ein gerichtliches Kapitel, wobei Sie bitte im Auge behalten wollen, dass unter Gericht die Apokalypse wie auch die Gerichtsreden des Evangeliums was anderes verstehen als unsere Zeitungsaussagen, wenn vom Gericht die Rede ist. Bei uns ist Gericht eine Verhandlung, eine Feststellung von Schuld, eine Zuerkennung von Strafe. Das hat mit dem also eigentlich gar nichts zu tun. Gericht im biblischen Sprachgebrauch ist das Zerbrechen des Bösen an der Wirklichkeit Gottes. Das ist vielleicht die einfachste Formulierung, weil daraus erkennen Sie auch, dass Gericht nicht ein aktives Handeln Gottes ist. Es wird natürlich meistens in der Bildsprache der Apokalypse so dargestellt, aber in Wirklichkeit ist es einfach die Tatsache, dass das Böse, dass das Gottwidrige versucht, sich durchzusetzen und an der Wirklichkeit Gottes scheitert. Das nennt die Bibel Gericht. Und weil dieses Gericht, wenn es sich in der Geschichte abspielt, viele harte und notvolle Züge trägt für die Betroffenen, deswegen haben wir letztes Mal schon davon geredet, dass vor diese Gerichtskapitel das 14. Kapitel vorgelagert war. Dieses 14. Kapitel, wo es geheißen hat, das Gefolge des Lammes mit den 144.000 und dann noch einmal im 15. Kapitel, wo diese 144.000 mit den Harfen Gottes vor dem Thron Gottes stehen und das Siegeslied des Lammes singen. Sie singen das Lied von Mose, dem Gottesknecht, und das Lied vom Lamme und rufen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allherrscher, gerecht und wahrhaft sind deine Wege, König der Völker. Wer sollte sich nicht fürchten und nicht preisen deinen Namen, denn du allein bist heilig? Ja, alle Völker werden kommen und dir huldigen, denn offenbar geworden sind deine gerechten Gerichte. Also Gericht mündet einfach in die Verwirklichung des göttlichen Schöpfungsplanes. Gericht mündet in die Tatsache, dass Gott mit seiner Schöpfungsplanung, mit seinem Schöpfungskonzept sich durchsetzt, und das nennt das Evangelium die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes. Das steht dabei im Hintergrund, und ich habe es noch einmal betonen wollen, damit Sie eben von dem Hintergrund aus die dunklen Seiten des gerichtlichen Geschehens richtig einordnen können. Sonst werden wir ja ganz trübsinnig, wir werden ja ganz deprimiert, wir werden ja ganz pessimistisch, wenn wir so viel, also irgendwelche gerichtliche Vorgänge hier lesen, die über die Menschen, über die Völker schreckliche Nöte bringen. Wir haben letztes Mal die sieben Zornesschalen gelesen, Sie werden sich erinnern, also wie diese sieben Zornesschalen eine nach der anderen ausgegossen wird, was da für Nöte, Qualen, Sorgen, Ängste über die Menschen kommen. Aber im Hintergrund bleibt immer das, dass das letzte Wort die Vollendung ist. Das letzte Wort ist der umfassende Sieg, die umfassende Verwirklichung des göttlichen Planes. Das sollen Sie mitnehmen auch für Ihr persönliches Denken. Es geht ja hier nicht nur um eine Art Information, dass Sie ungefähr wissen, was in der Apokalypse drinsteht. Denn es geht darum, dass Sie als Christ eine Welteinstellung, eine Lebensauffassung sich erarbeiten, die der Botschaft Gottes wirklich gemäß ist, die aus der Botschaft Gottes heraus das Leben zu verstehen und zu gestalten versucht. Und so wird daraus, aus dem, was wir da jetzt angedeutet haben, wird daraus eine Lebensauffassung mit Zukunft. Wir werden Menschen, die eine Zukunft vor sich sehen und diese Zukunft ersehnen. Und dieses Ausgestrecktsein auf eine Zukunft nennt man in der Sprache der Theologie Hoffnung. Hoffnung haben heißt Zukunft haben. Und heißt Zukunft haben in dem Maß, als ich mich selber engagiere. Eine Zukunft, die mir nicht nachgeworfen wird, sondern eine Zukunft, die ich erwerben, die ich erstreben muss, die ich ersehnen muss, die ich erarbeiten muss, die ich durch meine Mitwirkung gewinnen muss. Das ist Leben aus Hoffnung. Also bitte, das ist der gedankliche Hintergrund. Und nun 17. Kapitel. 16. Kapitel waren die sieben Zornesschalen. Die sieben Zornesschalen, also das waren die ganzen Nöte, die über die Welt gekommen sind. Nicht weil Gott ein so boshafter Gott ist, der also jede Kleinigkeit bestraft. Nein, ich hoffe, dass Sie das letztes Mal richtig mitgekriegt haben. In dem Maß, als die Menschen das göttliche Konzept verwirklichen, gewinnen sie das Leben. Gott hat die Welt ja geplant. hat ja eine ganz klare Vorstellung, wie dieses Leben gemeint ist, hat uns auch gesagt, wie man das macht. Das steht also in der Heiligen Schrift drin, und im Alten Testament die 10 Gebote, im Neuen Testament dann die Vollendung, nicht Gesetz und Propheten aufzulösen, sondern zu vollenden. Wir haben also Weisungen, wie man das Leben macht, dass die Leute sich nicht daran halten, steht auf einem anderen Blatt. Und von denen, die sich nicht daran halten, sagt der Herr am Ende der Bergpredigt, wer meine Worte hat und sie hält, gleicht einem Mann, der sein Haus auf Felsen gebaut hat. Sein Haus, das ist dein Leben, dein Lebenshaus, deine Lebensexistenz. Du hast auf Felsen gebaut und da kamen Überschwemmungen und Hagel und Blitzschlag und Sturm, aber das Haus hielt stand, denn es war auf Felsen gebaut. Und dann als zweiter, wer meine Worte hat und sie nicht hält, gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat, und dann kommt die Überschwemmung und der Sturm und der Hagel und weiß ich was alles, und das Haus stürzt ein und es gab einen großen Krach, wer Ohren hat, der höre. So geht Gericht vor sich, dass der Mensch einfach in dem Maß, als er die Planung Gottes verwirklicht, das Leben und das Heil gewinnt, und in dem Maß, als er sich weigert, weil ich meinen eigenen Willen durchsetzen möchte, weil ich machen möchte, was mir passt und nicht, was mir angegeben wird, in dem Maß zerbricht die Ordnung, zerbricht die Schönheit, zerbricht die Würde, zerbricht der Adel des Daseins. Das ist ja alles hineingeplant, aber es muss verwirklicht werden. Das war also 16. Kapitel. Und jetzt kommt, eigentlich könnte man sagen, dieses 15. und 16. Kapitel ist schon eine zusammenfassende Vorausschau des Endgültigen, der Endsieg Christi und das Gericht. Aber jetzt kommen Einzelszenen daraus, die das Ganze noch deutlicher machen. Also Kapitel 17, da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen, das waren die sieben Zornesschalen, trugen und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern thront, mit der die Könige der Erde gehurt haben und an deren Wein der Hurerei sich die Erdbewohner berauschten. Für jemanden, der das Alte Testament kennt, sind die Assoziationen absolut geläufig, nur Ihnen wahrscheinlich weniger, weil Sie ja mit dem Alten Testament wenig zu tun haben. Ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen. Die Hure ist im Alten Testament das Volk Israel. Schon beim Propheten Hosea, da fängt es an, geht durch die ganze Prophetenliteratur hindurch, durch Jahrhunderte wird der Abfall Israels von der Treue zu Gott. Gott hat mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen auf dem Berg Sinai, und das Volk Israel hat diesen Bund ununterbrochen verletzt und war also treulos in einer Form und in einer Weise, die ich Ihnen jetzt hier nicht schildern kann, aber die entsetzlich ist, wo man sich fragt, wie ist sowas überhaupt möglich? Nicht? Sie haben also in den Hochblüten ihres Königtums, haben sie die Götzenbilder in den Tempel zu Jerusalem hineingestellt und haben in dem Tempel, der das Wohnhaus Jahwes gewesen ist, nach der Vorstellung der Israeliten, da haben sie den Moloch geopfert und den phönizischen Göttern und den Göttern der Ägypter und der Perser und was für Kulte sie da hereingeschleppt haben. Nicht, dass es war ein brutaler Abfall, sondern also ein wirklicher Verrat an dem Bund, der geschlossen worden war auf Sinai, wo das Volk Israel sich verpflichtet hatte, für immer während der Zeiten ihm die Treue zu bewahren, denn wir sind sein Volk und er hat uns aus allen Völkern hat er uns erwählt, dass wir sein Partner sein, Partner für sein Werk, und das Werk ist die Heimholung der Welt. Das, was wir heute sind, Kirche, wir sind die Partner Christi, wir sind Organe, deren er sich bedient. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder, wie du immer das dann formulieren willst. Und durch uns tut der Herr sein Werk. Das Gleiche war gemeint mit Israel. Und dieses Israel hat sich also ununterbrochen geweigert, ist ununterbrochen abgefallen. Und so heißt es, die Hure, die Dirne Jerusalem, die also die Treue gebrochen hat, der Bund auf Sinai ist als ein Ehebund empfunden worden und Israel bricht die Treue. Und das ist hinter dem Begriff die Hure Babylon, von der wir jetzt lesen. Ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern thront. Das ist für den damaligen eindeutig, außerdem steht schon beim Propheten Jeremia, das ist die Stadt Babylon. Das Euphratgebiet, also diese riesigen Flüsse Euphrat und Tigris, die da in den persischen Meerbusen münden, die waren damals verwendet für die Bewässerung des ganzen Landes. Das waren riesige Kanalsysteme und ein außerordentlich fruchtbares Land Mesopotamien. Und dort im Zentrum dieser Kanalsysteme war die Stadt Babylon, die Hauptstadt des Babylonischen Reiches, Altbabylonisches Reich, Neubabylonisches Reich. Und dieses Babylon ist hier gemeint, wenn hier von der Hure die Rede ist, die an den vielen Wassern thront, weil dieses Babylon für den Israeliten, also das Symbolwort gewesen ist für Götzendienst und für Unterdrückung des Gottesvolkes. Nicht Babylon hat also Jerusalem erobert, Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört, das Volk Israel ausgesiedelt, das war im Jahr 586 vor Christus, babylonische Gefangenschaft. Also Babylon ist genauso wie Ägypten, das sind die beiden Symbolworte für die gottfeindlichen Mächte. Und weil Babylon zu allem Übrigen noch eine Weltmacht gewesen ist, praktisch hat Babylon damals, solange es im Höhepunkt seiner Macht war, den ganzen Orient beherrscht, so wie später einmal das Römische Reich den ganzen Okzident, also das ganze Abendland, würden wir heute sagen, beherrscht hat. So eine Weltmacht war dieses Babylon. Und wenn also nun die Rede ist von der Hure, die an den vielen Wassern thront, mit der die Könige der Erde gehurt haben und von deren Wein der Hurerei sich die Erdbewohner berauschten. Das ist also diese Weltmacht, mit der praktisch alle kooperieren mussten, wenn sie überleben wollten, so wie später mit den Römern. Und so dass sie also wirklich die Völker, die Könige der Erde und die Erdbewohner praktisch in ihre Hurerei, also in ihren Götzendienst, in ihren Abfall vom wirklichen Gott hineingezogen haben. Und jetzt, wenn wir gleich, um das gleich zu sagen, was wir hier lesen, ist also unter der Gestalt des babylonischen Weltreiches als Weltreich der gottwidrigen Macht, ist das gedacht, so ist der Wortlaut unseres Textes. Gemeint ist aber damit natürlich Rom. Wir werden das gleich merken, also gemeint ist Rom, das ist in der verschlüsselten Symbolsprache der damaligen Zeit, deren man sich bedienen musste, um vor der Polizei also irgendwie sich zu schützen. Wir waren ja mitten in der Christenverfolgung. Stellen Sie sich vor, wenn heute, sei es in der Hitlerzeit seiner Zeit oder sei es im Kommunismus von, Tschechoslowakei oder Sowjetunion oder irgendein radikales Land, und wenn da heute einer etwas schreibt, dass diese gottwidrige Macht zugrunde gehen wird. Das darf er nicht schreiben, denn er wird am nächsten Tag eingesperrt oder umgebracht. Sondern er muss, wenn er sowas schreibt, dann muss er es also natürlich irgendwie verschlüsselt schreiben. Das, wenn Sie die Visionen des Propheten Daniel lesen. Der Daniel schreibt im Jahr 164 vor Christus, als Antiochus IV. Von Syrien die jüdische Religion ausrotten wollte und unter Todesstrafe, er war damals, Syrien hat also Palästina auch beherrscht, und der hat also versucht, dieser König von Syrien, die Beschneidung der Kinder unter Todesstrafe zu verbieten, die Opfer abzuschaffen, die im Tempel dargebracht worden sind, die heiligen Schriften zu verbrennen. Also wollte das Judentum radikal auslöschen. Und dagegen schreibt der Prophet Daniel. Aber er schreibt nicht, er nennt nicht den König Antiochus IV., er nennt nicht die Syrer, sondern er projiziert das Ganze in die babylonische Gefangenschaft und nennt babylonische Könige und persische Könige, die also das Volk Israel unterdrücken, wie das Volk Israel sich dagegen wehrt und Gott ihnen hilft und sie rettet. Nicht, das ist alles verschlüsselt und man weiß ganz genau, wer gemeint ist, aber es steht ganz ein anderer Name da. Und so haben sie hier auch geschrieben, ist Babylon und gemeint ist Rom. Und weil es aber für uns auch geschrieben ist, meine Freunde, dann müssen wir fragen, ja, wer ist denn das bei uns? Du hast heute keine antigöttliche Weltmacht, bitte, du kannst den Kommunismus nennen. Der Kommunismus ist in einem gewissen Sinne eine Weltmacht und der ist sicher antigöttlich. Also ich glaube nicht, dass der Kommunismus getauft werden kann. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, ob also ein radikaler Marxismus möglich ist und für einen gläubigen Menschen. Also ich bin kein Fachmann, ich meine, ich kann mich auch auf keine Diskussion diesbezüglich einlassen, davon weiß ich viel zu wenig, aber ich weiß nur, dass einer meiner Kollegen, das war der Professor für Moraltheologie an der Grazer Universität, in den 50er Jahren, der Professor Marcel Reding, Der war in erster Linie Marxismusforscher und der hat zwei Bücher geschrieben über die Frage, ob der Marxismus getauft werden kann, ja oder nein. Und er war auch der Meinung, dass das nicht möglich sei. Dass der Atheismus also einfach dem Marxismus so inheriert, dass das voneinander nicht getrennt werden kann. Also man könnte, wenn man das jetzt aufs Heute übertragt, könnte man sicher sagen, ja, unter Umständen könnte man das, was hier Babylon heißt, gemeint ist Rom und bei uns heißt es dann Moskau. Aber vielleicht ist es gültiger und einfacher, wenn ich sage, bei uns heißt es Säkularisation. Der Westen ist ja viel gottloser als der Osten. Das ist ja gar kein Vergleich. Nicht, man nimmt in der Sowjetunion, gibt es ja keine Statistiken und keine Befragungen und keine Untersuchungen, das weiß man alles nicht, aber die Schätzungen der Fachleute sagen ja, dass mindestens 2/3 der Sowjetbevölkerung getauft sind. Dass sie also getauft, gläubig, nicht im Sinn von kirchengläubig, weil die Kirche, also die orthodoxe Kirche in der Sowjetunion, gibt es ja keine Katholiken, hat es nie gegeben. Jetzt gibt es seit dem Jahr 45 gibt es Katholiken in der Sowjetunion, weil sie ja das Baltikum einkassiert haben, also Litauen, Estland, Lettland. Litauen ist ganz katholisch und Estland und Lettland zur Hälfte. Also seitdem haben sie erst Katholiken in der Sowjetunion. Früher gab es ja, wie gesagt, ja, Ukraine, aber die haben sie zwangsweise in die Orthodoxie übergeführt. Aber der Westen ist also in einer ganz anderen Weise gottlos. Das ist also ganz wurzelhaft, die Gottlosigkeit des Westens, eine bewusste Gottlosigkeit, ein ständiges Wegschieben, lass mich in Ruhe, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Das ist also kein Vergleich. Gottlos ist wirklich also der Europäer, gottlos ist der Westen und das ist die gottlose Weltmacht heute. Das ist das Babylon und das Rom von heute. Das sage ich nur, damit Sie wissen, dass wir auch da für uns was gesagt ist in dem ganzen Text. Also das ist die Hure Babylon. Er entführte mich, übrigens, wenn ich jetzt sage, das sind wir, ist das nicht neu. Wenn Sie ein bisschen in der Kunstgeschichte daheim sind, werden Sie vielleicht aus der gotischen Bildhauerei die Darstellungen der Frau Welt kennen. Die Frau Welt, das ist das, was im Johannesevangelium Welt heißt, ist genau das, was bei uns Welt ist. Nicht? Die Verweltlichung, das Wort Säkularisation heißt ja Verweltlichung. Säkulum ist in der lateinischen Bibelübersetzung der Ausdruck für Weltlichkeit. Wenn du also nichts kennst, außer Besitz, Macht und Genuss, das ist irdisch. Wenn du in einem Bunker lebst, der kein Fenster ins Göttliche hat, dann bist du ein säkularisierter Mensch. Und diese Frau Welt hat damals schon gegeben. Und die Frau Welt ist sehr lustig dargestellt in der Bildhauerei des Spätmittelalters. Da hast du eine weibliche Gestalt, die von vorn zu sehen, also sehr eindrucksvoll ist, sehr gut gekleidet und voller Schmuck und sehr, also ein sehr, sehr, sehr schönes Angesicht und so weiter, also eine schöne Frau. Und wenn du um diese Statue herumgehst und hinten anschaust, da ist sie hohl und drinnen siehst du also nur Ungeziefer. Da siehst du in dieser hohlen Gestalt siehst du Schlangen und Spinnen und Frösche und Kröten und alle möglichen Viecher kriechen da drinnen, also es ist widerlich und abscheulich und scheißlich. So ist also die Frau Welt dargestellt in der spätmittelalterlichen Kunst. Und das ist das Gleiche. Das ist alles das, was wir also, wie gesagt, Säkularisation nennen. Der westliche Mensch. Der Mensch des Wohlstandes, der Gleichgültigkeit, der Geist- und Seelenlosigkeit. Der Mensch, der nichts als Bauch hat und Hirn. Aber das Hirn braucht man nur zum Rechnen, wo sein Profit am größten ist. Darauf entführte er mich im Geiste in eine Wüste, da sah ich ein Weib. Jetzt wird diese Hure Babylon oder die Frau Welt, wollen wir es nennen, geschildert. Er entführte mich im Geiste in eine Wüste, da sah ich ein Weib sitzend auf scharlachrotem Tier, das voll war von lästerlichen Namen und 7 Köpfe mit 10 Hörnern trug. Gekleidet war das Weib in Purpur und Scharlach, prächtig geschmückt mit goldener Zier und mit köstlichen Steinen und Perlen. In ihrer Hand trug sie einen goldenen Becher voll des Gräuels und des Schmutzes ihrer Hurerei und auf ihrer Stirne steht ein Name geschrieben, ein Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Hurerei und der Gräuel auf Erden. Wenn Sie das jetzt also ein bisschen mit Bewusstsein gehört haben, und zwar mit dem Bewusstsein, das geschult ist an unseren bisherigen Arten, dann werden Sie vielleicht erschrocken sein. Denn es ist wirklich erschreckend, was da steht. Dieses Weib, also wir kennen dieses Weib, das ist die Frau Welt, wunderbar geschildert, sie mit ihrer also eindrucksvollen Kleidung, sie hat in Purpur und Scharlach. Purpur ist die Farbe der Herrschenden, die durften Purpurgewänder tragen. Und dann ist sie also sehr reich, goldene Zierde und Schmuck trägt sie und köstliche Steine und Perlen und den Becher des Lebensgenusses hat sie in der Hand, diesen Becher, der voll ist mit dem Gräuel und Schmutz ihrer Hurerei. Also das ist uns ganz geläufig, aber was mich erschreckt und was auch sie hätte erschrecken müssen, das ist das Tier. Wer trägt dieses Weib? Wer ermöglicht ihr dieses Leben? Das ist das Tier. Sitzend auf scharlachrotem Tier, das voll war von lästerlichen Namen und 7 Köpfe mit 10 Hörnern trug. Die Gedächtnisgenies unter ihnen wissen sofort, wo wir das zum ersten Mal gehört haben. Im 12. Kapitel hat es geheißen, darauf erschien ein zweites Zeichen am Himmel. Das erste Zeichen war die erhabene Frau mit den Sternen über ihrem Haupt, den Mond zu ihren Füßen, mit der Sonne bekleidet. Die erhabene Frau, die im Gebären ist. Darauf erschien ein zweites Zeichen am Himmel, ein feuerroter großer Drache. Er hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und 7 Diademe auf seinen Köpfen. Und wo reitet dieses Weib? Sie saß auf einem scharlachroten Tier, das voll war von lästerlichen Namen, 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Also da haben wir den Drachen. Der Satan trägt dieses Weib. Die Frau Welt lebt aus der Kraft des Dämonischen. Denn der Teufel hatte die Macht von sich zu sagen, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das hat er nicht geflunkert. Er hat diese Macht. Sie wissen genau, wir haben öfters davon geredet, dass es dieses Geheimnis des Gewährenlassens gibt. Des Gewährenlassens bis zu einer von Gott bestimmten Grenze finden. Im Evangelium immer wieder finden, ich will das jetzt nicht wiederholen, ich möchte Sie nur daran erinnern, dass dem Dämonischen, dass dem Satanisch, den satanischen Mächten, die wir nicht näher kennen, was das für Mächte sind, weiß wirklich keiner von uns, auch kein Theologe, die immer so tun, als wüssten sie alles. Das ist also unbekannt, aber dass diesen Mächten bis zu einer gewissen Grenze immer wieder die Erlaubnis gegeben wird, ihre Macht quasi zur Erprobung und zur Bewährung der Glaubenden also einzusetzen, das ist uns geläufig. Das ist also dieses Tier, das also dieses Weib trägt und sie hat in der Hand den Becher mit dem Gräuel und Schmutz ihrer Buhlschaften. Auf ihrer Stirne steht ein Name geschrieben, ein Geheimnis, Babylon. In Rom war es Vorschrift in der damaligen Zeit, dass die offiziell zugelassenen Dirnen, das Dirnentum war ja damals ein ganz normaler Beruf, so wie praktisch auch heute, nicht? Das ist also, nur ist es heute nicht mehr so aktuell, weil ja sehr viele Frauen und Mädchen von vornherein bereit sind für Sexualkontakte, also da sind die Dirnen nicht mehr so gefragt. Und das ist also damals aber Vorschrift gewesen, die Dirnen hatten ein Stirnband zu tragen, wo ihr Name draufsteht. Dass du wenigstens gewusst hast, wer dich angesteckt hat, nicht? Das war so vorgesehen. Und so trägt auch diese Hure auf diesem Pferd, trägt ein Stirnband und darauf ihren Namen Babylon. Die Große, die Mutter der Hurerei und der Gräuel auf Erden. Wobei also hier diese Frau Welt, seltsam, das ist immer wieder das Bild einer Frau, aber das hängt sicher mit diesen Aussagen der Apokalypse zusammen. Und das Heil ist wieder im Bild einer Frau. Wir haben im 12. Kapitel die erhabene Frau und hier hast du jetzt eine Stadt und die Stadt ist im Bild einer Frau, nämlich eine Hure, die Hure Babylon. Das Gegenteil ist die Braut Jerusalem. Die Braut des Lammes, das ist die, Das ist das neue Jerusalem, das vom Himmel her niedersteigt, ausgeschmückt wie eine Braut, geschmückt für ihren Gemahl. Also sie haben diese Bilder, dass sie immer wieder einander gegenüberstellen. Und jetzt kommt also die nähere Erklärung dieser Frau Welt, nennen wir es mit unserer Ausdrucksweise, die Hure Babylon, die Frau Welt auf diesem Pferd, getragen von der Macht des Satan, der ihr das alles ermöglicht, der ihr den Wohlstand ermöglicht, den Reichtum, den Lebensgenuss. Von was reden wir jetzt? Von uns. Wie hat es in den Märchen geheißen? Du musst deine Seele verkaufen, dann wirst du glücklich sein. Dann wird der Satan dir helfen, deine Wünsche zu erfüllen, reich zu werden, Macht zu haben, Karriere zu machen. Europa hat alles verkauft. Alle Werte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe und hat den Wohlstand eingehandelt. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und das wird jetzt näher geschildert. Ich sah das, Vers 6, ich sah das Weib trunken, also betrunken ist sie auch noch, diese Hure Babylon. Also es sind alles hässliche, gemeine, grässliche, ordinäre, ist alles darauf und geh du halt ins Theater, geh du in eine Buchhandlung, kauf dir moderne Romane, da hast du alles gemeine, ordinäre, grässliche, schirche, widerliche, das hast du alles, wird dir alles serviert, kübelweiß. Und frag deinen Buchhändler, wie viele Bücher er dir anbieten kann, wo das Heilige, das Edle, das Erhabene, wo die Würde des Menschen dargestellt sind. Hat habe ich zufällig gelesen, eine Rezension von Günter Grass über die Rettin. Das ist typisch, wissen Sie, also die weibliche Ratte. Das ist das Symbol der Gesellschaft von heute. Das ist also diese Literatur. Und da ist also dieses Weib, das da auf dem Tier, auf dem satanischen Tier sitzt und von ihm getragen wird, dieses Weib ist besoffen. Ich sah sie trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Ein großes Staunen überkam mich, da ich sie sah. Das haben wir ja auch erlebt in unserem Jahrhundert, dass keiner dieser Diktatoren die Kirche ertragen hat. Sie haben alle die Kirche verfolgt, ob sie die Kommunisten sind, ob sie Nationalsozialisten waren, ob es die kapitalistischen Diktaturen Südamerikas sind. Sie alle verfolgen, weil der Diktator, das ist hier getragen vom Geist des Tieres, das Tier wartet nur darauf, dass man es anerkennt als obersten Herrn. Und das Tier erträgt nicht, dass man Gott anerkennt als den wirklichen Schöpfer der Welt. Und deswegen ist also alle, die sich dem Tier überlassen, das sind diese ganzen Diktatoren, wenn wir von unserem Jahrhundert reden, die ertragen nicht die Konkurrenz eines, der Gott anerkennt. Und deswegen sind sie alle Verfolger der Kirche geworden. Und wenn in den südamerikanischen Diktaturen irgendeiner aufgetreten ist, das kann ein Kardinal sein, ein Bischof oder ein Laie oder wer immer, aufgetreten ist für die Rechte der Unterdrückten und der Arbeiter und der Ausgebeuteten, dann ist er als Kommunist eingesperrt worden oder über den Haufen geschossen worden. Das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, ein großes Staunen kam über mich, da ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, jetzt wird er so, dieses ganze Bild der Frau, die auf dem Tier sitzt, bis ins Einzelne erklärt. Jetzt als erstes wird das Tier erklärt. Der Engel sprach zu mir, was staunst du? Ich will dir deuten das Geheimnis des Weibes und des Tieres, auf dem sie reitet, und dass die sieben Köpfe mit den zehn Hörnern trägt. Das Tier, das du sahst, jetzt achten Sie bitte auf die Definition, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht, und es ist daran, aus dem Abgrund emporzusteigen und ins Verderben zu gehen. Wiederum erinnere ich Sie an, und naja, das ist schon im vorigen Turnus gewesen, der erste Abend, wo es geheißen hat, von ihm, der ist, der war und der kommt. Die kürzeste Formulierung der göttlichen Existenzweise, und zwar einer dreifaltigen Existenzweise in dieser Dreiheit, er war, er ist und er kommt, wobei dieses er ist nichts anderes ist als die dritte Person des Gottesnamens, Jahwe, ich bin. Er hat sich genannt, ich bin, als Mose ihn gefragt hat, welches ist dein Name, dritte Person ist dann, er ist. Er war, er ist und er kommt. Und jetzt haben Sie Ganz typisch für die Apokalypse, die immer wieder diese Nachäffung Gottes darstellt. Dass der Satan irgendwie immer wieder versucht, sich also etwas anzumaßen, was ihm nicht gelingt. Und es gelingt ihm nicht, einer zu sein, der war, der ist und der kommt. Also der zeitlos von sich sagen kann, ich bin. Das ist er nicht. Und deswegen wird er hier genannt, dieses Tier. Dieses Tier war und ist doch nicht. Und es ist daran, aus dem Abgrund emporzusteigen und ins Verderben zu gehen. Sehen Sie, das ist also diese Nachäffung, wobei wir diese Nachäffung in zwei Richtungen verstehen müssen. Einerseits ist es sicher, also eine Anspielung auf das göttliche Sein. Er war, er ist und er kommt. Wobei also der Satan versucht, aber es gelingt ihm nicht, weil ich bin, kann er nicht sagen. Ich bin, Sie können es nicht sagen, ich kann es nicht sagen, weil wir sind alle geworden. Ich bin geworden, muss ich sagen, nicht ich bin, ich habe das Sein in mir. Ich kann gar nicht nicht sein, würde heißen, ich bin. Das stimmt alles nicht. Ne? Das kann nur Gott von sich sagen. Und es ist aber noch in einem zweiten Sinn, und das ist für uns, glaube ich, besonders wichtig, in einem zweiten Sinn eine Nachäffung Gottes, nicht nur Gottes als ewigen Herrn der Welt, sondern auch Gottes, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Denn dieses Er war, Er ist und Er kommt, das ist Menschwerdung, Er war, Er ist, das ist seine Verborgenheit in der Himmelfahrt, und Er kommt, das ist die Parousie, das ist die Wiederkunft Christi. Sodass also diese Nachäffung, die Parodie auf Christus wird hier deutlich. Und das ist mir also in einer Weise verständlich geworden, ich habe es mitgenommen, weil es vielleicht eine gute Illustration ist und ich in dieser Lesung Ihnen ja diese Parallelität von der Hure Babylon zur Frau Welt zeigen wollte, wie diese Nachäffung, wie die bis ins Wörtliche hineingeht. Ich lese Ihnen ein Gedicht vor von Heinrich Heine. Und zwar ein Gedicht, das aus dem Jahr 1846 oder 47, das weiß ich nicht genau, stammt, jedenfalls knapp vor der 48er Revolution des vorigen Jahrhunderts, wo Heinrich Heine die ganze selige Erwartung, also die Revolution bereitet sich schon vor, 1789 ist es in Paris passiert, in schauerlicher Form, und dann jetzt kommt es endlich, ein halbes Jahrhundert später, kommt es auch ins andere Europa, und wir werden also auch die neue Welt, die neue freie Welt, die neue gottlose Welt, wo der Mensch allein zu reden hat, wo niemand im Drängen, kein Pfaffe und niemand und kein Kaiser, wo jeder sein eigener Herr ist. Das ist die Schlange, sprach zum Weibe, ihr werdet sein wie Gott und selbst erkennen, Gut und Böse. Ihr werdet selbst letzte Instanz, ihr werdet selbst Maßstab sein, das ist immer das Gleiche. Und in welcher Faszination diese Versuchung damals empfunden wurde, es ist immer die gleiche, ich meine, das geht durch die ganzen Jahrtausende hindurch. Im traurigen Monat November war es, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reiste ich nach Deutschland hinüber. Er war in Frankreich, der Heinrich Heine, und ist also nach Haus gefahren, nach Deutschland. Da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begannen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Also es ist sehr fast sentimental in dieser patriotischen Gesinnung von damals. Also an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, ein kleines Harfenmädchen sang. Sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme, doch ward ich sehr gerührt von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden, dort oben, in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Und jetzt kommt seine Empörung. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Also wir pfeifen auf eure Erlösung. Wir brauchen keinen Heiland. Wir machen hier unser Glück. Hier wird das Paradies werden. O Freunde, ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmern soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Wir pfeifen auf euren Himmel. Wir machen uns den Himmel hier. Die Nationalsozialisten hat das nicht gestört, dass Heinrich Heine ein Jude war. Der Satz hat ihnen so gut gefallen, dass in den Aushangkästen der Hitlerjugend immer wieder zu lesen war, in Plakatschrift, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Aber sie haben nicht dazu gesehen, Heinrich Heine, dann hätten sie sich doch vielleicht genieren müssen. Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, also da wird er spöttisch, nicht als Engel auf der Wolke sitzen. Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, so wollen wir euch besuchen dort oben und wir essen mit euch die seligsten Torten und Kuchen. Die Jungfer Europa ist verlobt mit dem schönen Geniusse der Freiheit. Sie liegen einander im Arm und schwelgen im ersten Kusse. Die Freiheit, das ist nicht Freiheit, die uns der Herr geschenkt hat, sondern die Freiheit ist die Wille. Die Jungfer Europa ist verlobt mit dem schönen Geniusse der Freiheit. Sie liegen einander im Arm und schwelgen im ersten Kusse. Die Freiheit, das ist nicht Freiheit, die uns der Herr geschenkt hat, sondern die Freiheit ist die Willkür des Menschen, ist die Unabhängigkeit, ist die Autonomie. Mich geht niemand und nichts an, sondern ich mach, was mir passt. Ich bin Herr meines Lebens und sonst niemand. Die Jungfer Europa ist verlobt mit dem schönen Geniusse der Freiheit. Sie liegen einander im Arm, sie schwelgen im ersten Kusse. Ein Hochzeitskarmen ist mein Lied, das Bessere, das Neue. In meiner Seele gehen auf die Sterne der höchsten Weihe. Seit ich die deutsche Erde betrat, durchströmen mich Zaubersäfte. Der Riese hat wieder die Mutter berührt und es wuchsen ihm neu. Also wenn Sie irgendwo eine Illustration für die Selbsterlösung, wir brauchen keinen Heiland, wir brauchen keinen Messias, wir brauchen keinen Kreuzestod, wir brauchen keine Auferstehung, wir erlösen uns selber und besser und erfolgreicher werden wir uns erlösen. Und wir brauchen sein Paradies nicht, wir machen eins, das wir uns selber garantieren können. Und immer wieder müssen wir sagen, dass die Literatur Symptomcharakter hat, das heißt in der Dichtung kommt das zum Tragen, was im Kollektivunbewusstsein einer Generation vorhanden ist. Das habe ich aus der gleichen Zeit stammt das Heckerlied, das habe ich selber noch gehört in den 20er und Anfang 30er Jahren, wenn am 1. Mai der Republikanische Schutzbund über den Ring marschiert ist. 33 Jahre wächst die Knechtschaft schon, nieder mit die Hunde von der Reaktion. Blut, Blut muss fließen, Knüppelhagel dick, damit wollen wir begießen die freie Republik. Schmiert die Guillotine mit der Pfaffenfett, reißt die Konkubine aus des Fürstenbett. An den Darm der Pfaffen, an dem Darm der Pfaffen hängt der Edelmann. Lasst ihn daran erschlaffen, bis er nicht mehr kann. Wenn euch die Leute fragen, lebet Hecker, das war so ein Revolutionär aus Baden. Wenn die Leute euch fragen, lebet Hecker noch, so sollt ihr ihnen sagen, ja, ja, er lebet noch. Er hängt an keinem Baum, er hängt an keinem Strick. Er hängt nur an dem Traume der Freien Republik. Nicht? Das ist also auf der einen Seite diese leidenschaftliche Faszination von der letzten Unabhängigkeit. Wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keinen Erlöser, keinen Heiland. Ich und sonst niemand. Und damit auch der ganze Hass, die ganze Brutalität, diese ganze Entordnung in Richtung des Gemeinen, das ist alles damit gekoppelt. Also wenn wir sagen, es wird diese Hure Babylon, die auf dem Tier reitet, nun des Näheren erklärt, dann haben sie also als erstes, haben wir die Frau als Frau Welt begriffen, als zweites das Tier, als den Pseudo-Gott und Pseudo-Heiland, wo das Tier die Funktion und das Wesen Gottes nachäfft, weil das satanische Wesen darin besteht, Gott sein zu wollen und es nicht zu ertragen, dass Gott Gott ist. Und dann die weitere Schilderung sind die sieben Köpfe. Die sieben Köpfe, sieben Berge sind es, auf denen das Weib seinen Thron aufgeschlagen und sind zugleich sieben Könige. Die ersten fünf sind hingegangen, der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, wird er nur kurz bleiben. Das Tier, das war und nicht ist, ist zugleich der achte und gehört zu den sieben und geht ins Verderben. Wo immer Sie einen Kommentar hernehmen und versuchen, also diesen Text zu erklären, wird Ihnen jeder sagen, ja, das wissen wir nicht. Das ist also gerade in diesem Kapitel so manches völlig unverständlich, dass die damaligen sicher verstanden haben. Also das erste, die sieben Köpfe, die dieses Tier hat, sind sieben Berge. Das sind natürlich die sieben Hügel der Stadt Rom. Das ist also damals auch geläufig gewesen, Septimontium, also die Stadt der sieben Hügel, hat Rom geheißen. Heute noch spricht man von den sieben Hügeln von Rom. Also das ist Rom gemeint. Das also diese Hure Babylon ist für die Gegenwart, als die Apokalypse geschrieben wurde, ist Rom mit der Forderung der Anbetung des Kaisers. Nicht? Es geht ja immer letztlich um die Selbstvergötzung des Menschen, und zwar konkretisiert in der Kaiseranbetung, im Kaiserkult, der unter Todesstrafe von jedem römischen Bürger verlangt wurde. Und wenn jemand angezeigt wurde, dass er also dem Kaiser die göttliche Würde des Kaisers nicht anerkennt, dass er den Kaiser nicht anbetet, ist also hingerichtet worden. Und das war damals unter dem Kaiser Domitian besonders arg. Aus der Zeit stammt ja die Apokalypse. Und wer die sieben Könige sind, das kann natürlich überhaupt keine Ziffer sein. Ich habe Ihnen schon oft also sagen müssen, dass die Zahl 7 eine reine Symbolzahl ist und einfach die Vollständigkeit einer Aussage bedeutet. Manche deuten aber dann die sieben Könige, und wenn fünf sind hingegangen, der eine ist da, dann wäre also der Domitian der sechste. Wenn du zurückrechnest, dann fangst du mit dem Caligula an. Wieso mit dem Caligula hier eine Zählung, wenn eine Zählung anfangen würde, müsste mit dem Augustus anfangen, nicht mit dem Caligula. Man könnte sagen, was zutrifft, dass der Caligula der Erste war, der sein Standbild in den Tempel zu Jerusalem mit hineinstellen lassen. Damals hat es den Tempel noch gegeben, und da hat er die Kaiseranbetung im Tempel von Jerusalem verlangt. Also das könnte man sagen, dann wäre also der Sechste ist der jetzt regiert, das ist der Domitian. Der Siebte ist noch nicht gekommen, wenn er kommt, wird er nur kurz bleiben. Das stimmt, dass der Nerva nur 1,5 Jahre regiert hat. Und dann kam das Tier, das war und nicht ist, ist zugleich der Achte. Und das stimmt sicher nicht, weil hier ist also eindeutig gemeint, dass dieser achte Kaiser, dass der nun der Antichrist ist. Das ist das Tier. Das Tier, das war und nicht ist, ist zugleich der Achte. Es gehört zu den sieben und geht ins Verderben. Und da kommen Sie jetzt zum Thema Antichrist, das hier zum ersten Mal anklingt, und zu dem ich Ihnen auch eine Kleinigkeit vorlesen möchte. Eine Kleinigkeit, die Ihnen vielleicht hilft, also diese schwierigen Texte ein bisschen in ihr religiöses Denken hineinzuprojizieren. Ich habe mitgenommen die Erzählung vom Antichrist von Wladimir Solowjew. Wladimir Solowjew ist ein russischer Religionsphilosoph gewesen, der im Jahr 1899 drei Gespräche über Christus veröffentlicht hat, ein berühmtes Werk, die drei Gespräche, wo Diskutanten miteinander über die Glaubensprobleme reden, und darunter vor allem der Tolstoi einer dieser Diskutanten ist. Und da kommt auch der Antichrist vor. Und diese Erzählung vom Antichrist, 1899 geschrieben. Und ich kann nicht die ganze Ihnen vorlesen, aber sie ist unfasslich. Sie spielt im 21. Jahrhundert, und da kommt der Antichrist, also als letztes und das jüngste Gericht. Und da wird das 20. Jahrhundert, 1899 bitte, wird das 20. Jahrhundert geschildert in einer visionären Schau, wo man fassungslos ist, was der Mann wusste, was passieren wird im 20. Jahrhundert. Unter diesen Gläubigen ein bedeutender Mann auf, viele hielten ihn für einen Übermenschen, der weder einen primitiven Geist besaß, noch auch freilich dem Herzen nach ein Kind war. Obwohl er erst 33 Jahre zählte, war er durch sein Genie schon als Denker, Schriftsteller und Sozialreformer berühmt. Und dann also, trotzdem er um seine große Begabung wusste, unterwarf er sich aus Überzeugung den Geboten des Geistes, so ließ ihn sein klarer Verstand stets auch die Wahrheit des Glaubens erkennen, des Glaubens an das Gute, an Gottes Dasein und an die Offenbarung des Messias. Er glaubte an all dieses, aber er liebte nur sich selbst. Und dann wird die Entwicklung dieses Übermenschen geschildert, wie er immer deutlicher also zu der Meinung, zu der Überzeugung kommt, dass er die Welt erneuern kann und retten kann. Große Ideen erfüllen ihn und immer deutlicher kommt er zu der Meinung, dass Jesus nur sein Vorläufer war. Jesus hat irgendwelche erste grundlegende Wahrheiten verkündet, aber jetzt, er wird also die Vollendung und wird den Weltfrieden herstellen und die Welt, den Weltwohlstand und die Weltbeglückung wird er machen. Und in dieser erhabenen Stimmung erwartet er, Gott werde ihn ausdrücklich zu neuer Heilstat an der Menschheit berufen. Er erwartet ein sichtbares und leuchtendes Zeichen, das ihm als dem ältesten Sohn, dem geliebten Erstgeborenen Gottes, Zeugnis geben werde. Er wartet und nährt seine Selbstliebe durch das Bewusstsein seiner Tugenden und seiner übernatürlichen Gaben, denn er war ja der Mensch ohne Tadel und der Inbegriff der Genialität. So erwartet dieser stolze Gerechte die Anerkennung des Höchsten, um die Errettung der Menschheit zu beginnen. Aber er wird des Wartens müde. Er ist schon 30 Jahre, doch noch vergehen 3 Jahre. Da durchzuckt ihn ein Gedanke wie ein Fieberschauer bis ins Mark der Knochen. Aber wenn nicht ich es wäre, sondern der andere, der Galiläer, wenn er also doch nicht mein Vorläufer wäre, sondern er, der Wahre, der Erste und der Letzte, aber dann müsste er ja leben. Aber wo ist er denn? Könnte er nicht zu mir kommen? Gleich hier. Was würde ich zu ihm sagen? Ich müsste mich vor ihm beugen wie der einfältigste Christ. Wie ein russischer Bauer ohne Verstand murmeln, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner Sünden. Oder ich müsste mich wie ein Polenweib mit ausgebreiteten Armen vor ihm zu Boden werfen. Ich, der erhabene Genius, ich, der Übermensch, nein, niemals. Aus seinem Herzen erhebt sich das Entsetzen und verdrängt die einstige kalte und vernünftige Achtung vor Gott. Es wächst immer mehr an und schlägt endlich in verzehrenden Neid um, der ihn bedrückt und sein ganzes Wesen erfasst. Ein wütender Hass flammt in ihm auf. Ich bin es, nicht er. Er ist gar nicht mehr unter den Lebenden und niemals mehr wird er unter ihnen, weil niemals ist er auferstanden. Verwest ist er, verfault im Grab wie der Letzte. Schaum vor dem Mund entflieht er in jagender Hass dem Hause, dem Garten, in die unheimliche und finstere Nacht hinaus. Er eilt einen steinigen Saumpfadberg an, allmählich legt sich seine Wut, sie macht einer Hoffnungslosigkeit Platz, die so ausgebrannt und lastend wie diese Felsen, die so dunkel wie diese Nacht ist. Vor einem jähen Abgrund bleibt er stehen, aus der Tiefe hört er einen tosenden Wildbach, der über Geröll herabstürzt, eine wilde Qual presst sein Herz, plötzlich rührt etwas an sein Inneres. Soll ich ihn beschwören? Ihn fragen, was ich tun soll. In der Finsternis erblickt er ein sanftes und trauriges Angesicht. Er hat Mitleid mit mir. Nein, niemals. Er ist nie auferstanden. Und er stürzt sich in den Abgrund. Doch da hält ihn etwas Unfassbares, etwas wie eine Wassersäule auf. Er fühlt eine Erschütterung wie von einem elektrischen Schlag und eine geheimnisvolle Kraft wirft ihn zurück. Für einen Augenblick verliert er das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, liegt er wenige Schritte vor dem Abgrund auf den Knien. Vor ihm erstrahlt wie durch Nebel in phosphorischem Licht ein Angesicht. 2 Augen bohren sich mit unerträglichem und schneidendem Glanz in seine Seele. Erstarrt unter diesem hypnotischen Blick hört er eine Stimme, ohne erraten zu können, ob sie aus seinem Inneren oder von außen kommt. Es ist eine seltsame Stimme, dumpf und dennoch klar, aber seelenlos wie schwingendes Metall. So als käme sie aus einer Sprechmaschine, spricht sie ihn an. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Warum hast du nicht mich gesucht? Warum hast du jenen anderen vorgezogen, den Falschen und seinen Vater? Dein Gott und dein Vater bin ich, jener Bettler aber, der Gekreuzigte, ist mir und dir fremd. Ich habe keinen anderen Sohn als dich, und so weiter. Am nächsten Tag waren nicht nur die Besucher, sondern auch die Diener des großen Mannes erstaunt über den vergeistigten Ausdruck seines Gesichtes. Sie wären noch mehr überrascht gewesen, hätten sie sehen können, wie er eingeschlossen in seinem Arbeitszimmer mit übernatürlicher Schnelligkeit und Leichtigkeit sein berühmtes Werk schrieb, das den Titel trug, Offener Weg zum Weltfrieden und allgemeinen Wohlstand. Sehen Sie, und damit ist also wiederum ein Hinweis gegeben, dass wir diese ganze Thematik Antichrist, dass wir die also doch als Menschen von heute als durchaus realistisch empfinden können, denn wir leben heute in einer Tendenz der Vereinheitlichung aller Völker. Du hast heute schon die europäische Zivilisation als Zivilisationsform praktisch aller 5 Kontinente. Du hast heute schon 2, 3 Weltsprachen, die sich so durchgesetzt haben, dass man ohne weiteres sich denken kann, dass seit den 50er oder 100 Jahren die Leute auf allen Kontinenten sich gegenseitig verständigen werden. Es wird immer mehr eine Einheit. Und wenn man dann sich vorstellt, wie es hier in der Legende vom Antichrist gezeigt wird, dass ein Weltstaat entsteht, ein Weltstaat mit einem Büro als oberste Leitung, dann ist das also völlig drin. Sodass ohne weiteres das, was im 2. Thessalonikerbrief und im 1. Johannesbrief für den Antichrist gesagt wird, dass das ohne weiteres realistisch gedacht werden kann. Und zwar genau mit dieser Intention, mit dieser geistigen Haltung, wir erlösen uns selbst. Was Sie von Heinrich Heine früher gehört haben, das geht durch das ganze europäische Denken, das exportieren wir mit der ganzen europäischen Zivilisation, exportieren wir auch unseren Geist und wir tragen diese Säkularisation, wo der Mensch letzte Instanz und einziger Herr seines Daseins ist, das exportieren wir zu allen Völkern der Erde. Sehen Sie, das ist hier der achte, dieser achte, der kommt, ist das Tier, das war und nicht ist. Es gehört zu den 7 und geht ins Verderben. Und der Schluss nun, wir haben also jetzt von den Köpfen geredet, die 10 Hörner, die du sahst, es hat von dem Tier geheißen, es hat 7 Köpfe mit 10 Hörnern, Kopf ist sicher Bild für Intelligenz und Horn ist Bild für Gewalt, für Macht. Die 10 Hörner, die du sahst, 10 Könige sind es, welche die Herrschaft noch nicht empfangen haben, jedoch ihre Macht im Bund mit dem Tier für eine Stunde erhalten. Das sind die Mitläufer, das sind die Satelliten, das sind diese ganzen kleinen Völker, die gar keine andere Chance haben, als mitzuhupfen mit den Großen. Nicht, heute ist ja dasselbe schon, du hast halt 2 Weltmächte, die Amerikaner und die Russen, aber irgendwo musst du dich entscheiden. Diese kleinen Staaten wie Österreich, die da neutral irgendwo in der Mitte herumwurschteln, die haben ja natürlich keine Zukunft. Wenn du irgendwo zu was kommen willst, musst du dich anschließen auf der einen oder anderen Seite. Und das sind also diese Macht, haben sie von dem Tier, diese kleinen Satelliten, die Könige, für eine Stunde erhalten. Sie sind des gleichen Sinnes und geben dem Tier ihre Kraft und Gewalt. Und so werden sie das Lamm bekämpfen. Wir haben also wieder plötzlich das Lamm im Bewusstsein. Und das ist das Tröstliche. Ich habe deswegen auch zu Beginn dieser Lesung sie erinnert, dass am Anfang der Sieg des Lammes steht. Dann kommt diese gerichtliche Darstellung von der Hure Babylon, wie diese Welt an sich selber zugrund geht, an sich selber zerbricht, das kommt jetzt noch. Und dahinter ist aber das Lamm, das letztlich das Heil will all derer, die für das Heil rufbar und offen sind. Sie werden das Lamm bekämpfen, aber das Lamm wird über sie siegen, denn es ist der Herr der Herren, der König der Könige und die ihm Zugehörigen, die berufenen, auserwählten Getreuen. Und der Schluss dieses 17. Kapitels, weiter sprach er zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Buhlerin thront, das sind die Völker, die Massen, die Nationen und die Sprachen. Und die 10 Hörner, die du sahst, und das Tier werden in Hass geraten gegen die Buhlerin und werden sie plündern und entblößen, um ihr Fleisch zu verzehren und sie im Feuer zu verbrennen. Gott hat es ihnen eingegeben, seinen Ratschluss zu vollziehen, nach einem Sinne zu handeln und ihre Macht dem Tier zu geben, bis sich die Worte Gottes erfüllen. Großartig, dass dieses Tier, ohne es zu merken, den Plan Gottes erfüllen muss. Die Macht dem Tier so weit zu geben, bis sich die Worte Gottes erfüllen. Das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Herrschaft besitzt über die Könige der Erde. Da ist also noch einmal die Hure Babylon, einerseits als Weib, andererseits als Stadt. In beiden Fällen geht sie zugrund. Als Frau wird sie entblößt und wird also nackt hingelegt und im Feuer verbrannt. Nein, und ihr Fleisch wird verzehrt. Und als Stadt wird sie geplündert und im Feuer verbrannt. Und wer macht das? Das macht nicht Gott, sondern das machen die Leute, das machen sie selber. Die 10 Hörner, die du sahst, und das Tier werden gegen die Buhlerin in Hass geraten, sie plündern und entblößen, ihr Fleisch verzehren und sie im Feuer verbrennen. Sie erfüllen den Ratschluss Gottes. Genau das, was wir ja erleben, wie wir selber als gehorsame Diener des Tieres Macht, Besitz und Genuss anstreben. Und je mehr wir Macht, Besitz und Genuss gewinnen, desto mehr geht alles zugrund. Unsere Kultur ist zugrund gegangen, unsere Natur, unsere Familien, unser Glaube, es geht alles in Flöten. Es bricht alles zusammen. Es ist also die Macht gegeben dem Tier, bis sich die Worte Gottes erfüllen. Interessant ist hier ein Vokabel, das sonst nirgends vorkommt. Die Vierzahl ist uns geläufig, die Vierzahl ist der Kosmos, Nord, Süd, Ost, West. Und da sind die Völker, die Massen, die Nationen und die Sprachen. Und als viertes Glied steht hier also Massen, sonst steht meistens Sprachen. Und hier sind Massen. Die Masse ist ja etwas, was wir erst in unserem Jahrhundert kennengelernt haben. Die Masse, also der anonyme Mensch, der nicht mehr denkt, sondern gedacht wird, der manipuliert wird, der gefüttert wird. Wir werden ja alle manipuliert, wir ahnen es ja nicht, wie sehr wir manipuliert werden. Nicht um wie wenig eigenes Denken wir uns leisten, weil wir einfach alles konsumieren, was uns vorgesetzt wird. Und diese Masse ist immer also anfällig für alle Verführung und für alle Manipulation durch die großen Drahtzieher dieser Welt, die letztlich im Auftrag und in der Macht des Tieres wirken. Das ist das 17. Kapitel, meine Freunde, das 17. Kapitel, das uns also auf der einen Seite warnt und die Zeit deutet, die Zeit entlarvt, in der wir uns befinden, und uns aufruft, dem Lamm nachzufolgen. Immer wieder geht durch diese ganzen letzten vier Kapitel, die wir jetzt gelesen haben, geht immer wieder das Bild des Lammes und die 144.000, die dem Lamme folgen, also das Gottesvolk, und sie singen sein Lied, das Lied des Sieges, das Siegeslied des Lammes, sodass wir als Gefolgschaft des Lammes über diesen Mächten stehen und diesen Mächten entzogen sind, weil wir sie durchschauen, weil wir sie kennen und weil wir gegen sie immun geworden sind.